WDR Rheinblick, der Landespolitik-Podcast.
Zu vieles wird ab der ersten Sekunde für vermeintliche parteipolitische Geländegewinne ausgeschlachtet, die sich nicht selten als Rohrkrepierer erweisen. Und da nehme ich auch Mitglieder meiner eigenen Partei nicht aus.
Das war der AfD-Fraktionschef hier im NRW-Landtag, Markus Wagner. Aus der Landtagsdebatte zum Thema Rechtsextremismus und dem mutmaßlichen Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke. Und da ging es auch um die Verrohung der Sprache in sozialen Netzwerken, auf der Straße oder halt eben auch in den Parlamenten. Und welche Rolle spielt eigentlich dabei die AfD und der Umgang mit ihr? Und kann man überhaupt mit Parlamentsdebatten die gesellschaftliche Debatte beeinflussen? Und genau darüber reden wir heute hier im Rheinblick, dem landespolitischen Podcast des Westdeutschen Rundfunks. Mein Name ist Christoph Ulrich. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe nicht umsonst den AfD-Fraktionschef Markus Wagner als erstes zu Wort kommen lassen. Das stammt aus seiner Rede in der Debatte zum Rechtsextremismus und dem Fall Lübcke. Bei uns in der Redaktion hat Wagners Rede eine kleine Kontroverse ausgelöst. Thomas Drescher zum Beispiel, schön, Hallo. Dass du dabei bist. Du hast die Rede vor Ort im Landtag gehört und kamst einigermaßen verstört zu mir zurück in die Redaktion. Warum? Was hat Wagner da jetzt gemacht in der Rede, dass du im ersten Moment so überrascht warst oder so angefasst?
Also der hat in einem anderen Teil, den wir jetzt noch nicht gehört haben.
Das war gemein von mir, ich weiß.
Ja, das ist halt das Privileg des Hosts, dass er die Töne raussucht. Er hat in einem anderen Teil sehr deutlich davon gesprochen, dass der Mord an Walter Lübcke parteipolitisch ausgeschlachtet wird. Diese Einlassung, die dann in dem Ton kommt, den wir gerade gehört haben, dass er in manchen Fällen auch seine eigene Partei nicht ausnimmt. Das ist irgendwie untergegangen. Das ist auch in meiner Wahrnehmung ein bisschen untergegangen. Also bei mir stand so im Vordergrund, der relativiert das. Der versucht sogar, die AfD gewissermaßen als Opfer in dieser ganzen Diskussion darzustellen. Und das hat mich total empört.
Also das, was wir gehört haben, war jetzt nur so der kleine Disclaimer, den er so irgendwo eingebaut hat, damit man ihm irgendwie nichts vorwerfen kann.
Das war in der Rede, die vielleicht 5 Minuten lang war, ein Nebensatz, der gewissermaßen untergegangen ist, wo so eine Idee von Selbstkritik an der eigenen Partei zum Vorschein kam. Und das hat sich gewissermaßen verspielt.
So, ich habe die Rede dann nach deinem Hinweis ja nachgehört. Als wir darüber diskutierten, hatte ich sie nicht gehört. Und dann kam auch Daniela Junghans dazu, die ist auch hier. Hallo Daniela. Und du hattest die Rede auch gehört und du hast Folgendes dazu gesagt. Bitte.
Also jetzt darfst du. War jetzt nicht meine Lieblingsrede an dem Tag, aber die hat mit mir jetzt emotional nichts gemacht. Ich habe die gehört, ich habe auch die besagte Passage gehört und wahrgenommen, macht vielleicht auch einen Unterschied. Ich war nicht im Plenarsaal, sondern ich saß im Büro und habe den Stream verfolgt. Da konzentriert man sich ein bisschen stärker auf das, was gesagt wird und nicht auf die Stimmung im Saal.
Genau,
das
ich war auf der Tribüne.
Genau, das macht einen großen Unterschied, glaube ich auch. Ich habe dafür wenig von der Stimmung mitbekommen im Raum, im Plenarsaal. Mit mir hat die Rede aber nicht groß was gemacht, deshalb, weil wäre das kein AfD-Mensch gewesen, wären da ganz viele Leute drin, ganz viele Passagen drin gewesen, wo ich gesagt habe, ja, teile ich. Also zum Beispiel hat er relativ früh gesagt, wir sind viel zu früh beim Beurteilen. Das war der Morgen, an dem
gerade die AfD ist doch da immer vorne mit dabei. Seit dem Auftauchen.
Lass uns darüber gleich noch reden, weil das ist interessant. Der Aspekt ist später auch nochmal in der Landtagsdebatte gewesen. Aber lass mich den Gedanken einmal zu Ende bringen. Das war der Morgen, nachdem wir in den Nachrichten morgens gehört hatten, es gab dieses Geständnis. Und in der Rede kurz danach sagte eben der Fraktionschef der AfD, wir wissen so wenig über die Hintergründe dieser Tat. Wenn das politischer Mord ist, dann finden wir das ganz schlimm und auch die AfD ist gegen politischen Mord, aber, und dann ist er quasi wie einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, eigentlich müssen wir erstmal abwarten, wir haben noch nicht mal einen verurteilten Täter, aber wir diskutieren schon oder wir als AfD werden schon an den Pranger gestellt. Das hat natürlich für einen riesen Aufruhr gesorgt im Landtag. Die haben sich alle auf ihn gestürzt.
Ja, ich finde aber auch, dass sie sich zu Recht auf ihn gestürzt haben, muss man sagen, denn er hat sich da so ein bisschen geriert wie so ein Rechtsprofessor, der sagt, Moment, erstmal gilt die Unschuldsvermutung.
Aber sie gilt ja auch.
Selbst für Leute, die schon ein Geständnis abgelegt haben, da muss man doch erstmal das Strafverfahren abwarten und so weiter. Das war ja kein juristisches Proseminar, das war eine Parlamentsdebatte. Wir hatten ein Geständnis. Es gab ganz, ganz viele Hinweise. Es gab DNA-Spuren von Stefan E. auf der Leiche von Herrn Lübcke. Also es sprach ja sehr, sehr viel dafür, dass der Mann das ist. Und der Mann ist ein bekannter Rechtsextremer. Der Name spielte im NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags eine Rolle. Also das war ja kein Unschuldslamm, über das wir da gesprochen haben. Und diese Relativierung an dieser Stelle von einem Landesvorsitzenden oder Fraktionsvorsitzenden dieser Partei, die bei jedem Flüchtling sofort, wenn er, weiß ich nicht, einen Ladendiebstahl begeht und so weiter begeht, das kam so bigott irgendwie daher. Und das hat, glaube ich, auch zu meiner Empörung beigetragen. Und du hast recht, ich glaube, ich habe viel von dieser Empörung, die da so im Saal waberte, selber aufgenommen.
Dann wollen wir uns doch die Empörung mal anhören. Ich habe mal so die Reaktionen der anderen Redner aus den anderen Parteien mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Ist jetzt gar nicht wichtig, wer da spricht. Es sind einfach die Vertreter anderer Parteien oder der Landesregierung. Das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Herr Wagner, was Sie hier gesagt haben, von Ausschlachten eines Mordes.
Diese Debatte mit einem Ausreißer.
Es ist doch bezeichnend, dass die AfD die einzige Fraktion ist, die zum Mord an Walter Lübcke heute keinen Tagesordnungspunkt beantragt hat. Und es ist gekommen, wie befürchtet, die Verharmlosung der Tat.
Ich habe mir vorgenommen, sprachlich ein wenig abzurüsten. Aber nachdem, Herr Wagner, was Sie gerade gesagt haben, von 33 bis 45 haben Sie gesprochen. Ich rufe Ihnen wirklich ganz ausdrücklich mit aller Geduld zu. Räumen Sie in Ihren eigenen Reihen auf. Ich glaube, das tut unserer Demokratie sehr, sehr, sehr gut.
Sie relativieren, Sie stellen sich selbst als Opfer dar, Sie lenken ab.
So, und Daniela, du hast schon Gesicht gezogen, als wir diese Töne jetzt gehört haben. Das gehört auch dazu. In unserer kleinen Kontroverse, die wir in der Redaktion hatten, warst du dabei und gesagt, es ist aber doch auch nicht richtig, wenn wir über sprachliche Abrüstung reden, dass dann im Nachgang zu dieser, sagen wir mal, mindestens nicht ganz so klug gehaltenen Rede, sich alle echauffieren, als sei gerade Schlimmstes passiert. Und das Schlimmste ist ja gar nicht passiert, wenn man mal auch in andere Landtage guckt. Können wir ja gleich mal machen.
Ja, also ich habe diese Reden alle komplett nacheinander gehört. Und ich habe so das Gefühl gehabt, bis zu der Rede des AfD-Fraktionschefs war das alles ein sehr getragenes, wir gemeinsam, die Gesellschaft vor Rot, wir müssen alle was dagegen unternehmen, wir müssen verbal abrüsten. Und da gab dann auch der CDU-Mann, der Grünen-Frau recht und sagte, tue ich sonst nicht, aber wir sind einer Meinung. Also das war ein sehr großes Gemeinsam.
Habe ich genauso wahrgenommen.
Kleine lustige Randgeschichte, der ehemalige Parteichef und Fraktionschef der AfD, Markus Prezell, inzwischen parteilos, sprach davon, dass Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionschef, die beste Rede gehalten hätte. Also das war dann so der Höhepunkt der ganzen Veranstaltung.
Genau, wobei das kann man auch als
vergiftetes Kompliment sehen.
Ja, genau, aber
über Prezell sollten wir gleich nochmal reden. Aber
genau. Okay. Aber der Gedanke, den ich gerne noch zu Ende bringen würde, war, also bis zu dieser AfD-Rede erzählten mir alle in diesem Landtag, wir müssen abrüsten. Dann kommt dieser AfD-Mann und hält eine Rede. Ja, man kann sich auch aufregen über die Rede, es gibt sicher Kritikpunkte, aber man kann auch einfach mal das mit einem Halbsatz abtun und dabei bleiben. Das hat aber nicht stattgefunden, sondern es war wie ein riesiger Cut und alle haben Reden gehalten auf einmal, wo auf die AfD eingeschlagen wurde. Und Entschuldigung, aber das ist nicht Abrüsten. Das heißt, in einer Landtagsdebatte wurde erst übers Abrüsten geredet und dann wurde wieder aufgerüstet. Das fand ich total schade.
Also das mit dem auf die AfD einschlagen finde ich zu extrem, muss ich sagen. Also es gab, ich gebe dir recht in dem Punkt, dass von dem Moment an, wo Herr Wagner geredet hat, diese Rede viel mehr im Fokus der anderen Äußerungen stand als der Mord an Walter Lübcke. Und insofern hat die AfD es mal wieder geschafft, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist ja an vielen Stellen durch Tabubrüche und so weiter auch deren Strategie, dass die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich finde nicht, dass die anderen Parteien, wie hat er gesagt, die grün dominierten Altparteien, die sich ja an diesem Tag alle sehr einig waren, dass die hasserfüllt reagiert haben. Das finde ich nicht. Und ich finde, das mit der verbalen Abrüstung, hat sogar in gewissem Sinne geklappt. Also es hätte viel schlimmer kommen können, finde ich.
Mein Problem ist, das vermittelt ja so ein bisschen den Eindruck, als würde das alles total spontan in diesem Landtag passieren. Das tut es ja nicht. Also wenn du gerade sagst, die AfD hat es geschafft, die AfD hat gar nichts geschafft, weil die Reden sind ja vorher, die überlegen sich doch vorher, was sie da sagen. Auch die anderen Parteien, also die wussten doch, dass die AfD möglicherweise etwas sagen würde, auf das man sich gut vorbereiten kann. Also da ist ja nicht, die AfD hat, haben wir alle nicht mit gerechnet, irgendwas gesagt, was uns provoziert. Die sind doch alle vorgewarnt worden. Die wissen, wie die AfD drauf ist. Die wussten, dass irgendwas kommen würde. Die sind kalkuliert über dieses Stöckchen gesprungen, um sich abzugrenzen. Und
also ganz die AfD klar, hätte sagen können, was sie will.
Nein. Ja, ich glaube, wenn die AfD ganz gruselige Sachen gesagt hätte, wäre die Emotion noch höher gewesen. Aber ich glaube, es wäre relativ egal gewesen, was die AfD sagt, bis zum gewissen Punkt.
Weil das durchchoreografiert ist, weil das ein Schauspiel ist.
Nein, es ist natürlich, Christoph, kein Schauspiel. Aber das ist doch illusorisch zu glauben, dass die alle ohne Texte in diese Reden reingehen oder sich keine Gedanken machen. Natürlich macht man sich Gedanken, und auch die Reden, die nach der AfD gehalten wurden, sind ja keine, die spontan gehalten worden sind, sondern man macht sich vorher Gedanken, wer ist in der Redeliste vor mir, und man verteilt natürlich auch ein bisschen Aufgaben, wer kriegt in der Fraktion eher die Rolle,
ja, aber was heißt
etwas
das jetzt?
Entspannteres. Ich will damit sagen, alle Parteien wussten vorher, dass sie auf die AfD reagieren würden und waren darauf vorbereitet. Ich will nur sagen, die AfD hat nicht für spontanes Entsetzen gesorgt, sondern alle wussten, dass es entsprechend laufen
Also hätte
könnte.
Man das Ganze ignorieren sollen?
Also ich finde, man hätte noch etwas cooler reagieren können. Das wäre, glaube ich, der Sache noch angemessen gewesen. Ich habe ja selber gemerkt, das ist mir. Ich bin ja hier ins Funkhaus gekommen, und meine erste Reaktion war, lass uns diese Rede komplett ins Internet stellen. Lass uns das Video von dieser Rede komplett ins Internet stellen.
Was nicht passiert ist im Übrigen.
Was wir dann nicht gemacht haben. Wir können auch gleich nochmal besprechen, warum nicht. Du, Christoph, du hast mich etwas gebremst. Daraufhin haben wir dann die Rede komplett abgeschrieben. Und
für mein Archiv, danke.
Ich habe sie dann mir nochmal mit dem Abstand von 1,5 Stunden durchgelesen. Und ohne die Vibes in diesem Plenarsaal, und habe dann gedacht, die verdienen einfach diese Aufmerksamkeit nicht, die wir,
ich teile deine Einschätzung,
die wir ihnen dadurch sozusagen verschafft hätten, wenn wir die Rede von Herrn Wagner ins Netz gestellt hätten und irgendwie dieses Video, das gut 5 Minuten lang war.
Ich habe vorhin gesagt, lass uns doch mal an dem Tag, da hat es ja in mehreren Parlamenten Debatten gegeben über den Fall Walter Lübcke und den Rechtsextremismus. Lass uns doch mal an andere Landtage oder auch in den Bundestag gucken. In Bayern ist bei der Gedenkminute für Walter Lübcke ein AfD-Abgeordneter sitzen geblieben und nicht aufgestanden.
Der hinterher allerdings gesagt hat, sorry, das war nicht nur eine Gedenkminute, sondern es war eine Rede, die stattgefunden hat, und ich war noch abgelenkt.
Ja,
da kann man lange drüber
streiten. Schale Ausreden sind die ja nie verlässt.
Ich will nur sagen, das muss man der Fairness halber auch
sagen. Muss man
erwähnen.
Sagen, es gibt diese Aussage, aber Fakt ist, er ist sitzen geblieben. Im Bundestag, Wolfgang Schäuble hat geredet als Bundestagspräsident. Zwei AfD-Mitglieder der Fraktion haben applaudiert. Alice Weidel als Fraktionschefin dreht sich rum, guckt böse, und die hören sofort auf zu applaudieren. Das sind Statements. Markus Wagner hat eine Rede gehalten, die er wahrscheinlich halten muss, um nicht zu sagen, ja, meine Partei ist schuld. Da hat er auch einen inneren Zwiespalt. Ich hatte, oder sagen wir so, das, was Markus Wagner gemacht hat, ist doch fernab von dem, was ich gerade beschrieben habe, oder? Blöde Suggestivfrage jetzt, aber.
Also, ne, wenn wir über die Frage reden, was hätte noch schlimmer kommen können? Ich glaube auch im Bundestag, da hat jemand gesagt, wenn Merkel in 2015 die Grenzen nicht geöffnet hätte, dann würde Walter Lübcke noch leben. Das sind natürlich Äußerungen, die
echte Klopper.
An Menschenverachtung kaum zu überbieten sind. Und insofern ist das, was Wagner hier gesagt hat, nicht der größte anzunehmende verbale Unfall. Aber ich fand es schon irgendwie bemerkenswert.
Ich fand übrigens das auch eine interessante Geschichte, die gerade von euch angesprochene Passage aus dem Bundestag, ne? Also Merkels Grenzöffnung ist schuld, die hat man der AfD in NRW im Landtag ja auch in diesen Reden vorgehalten.
Genau.
was ich persönlich nachvollziehen kann, dass man das macht. Aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation, jetzt den NRW-AfD-Leuten, von denen man vielleicht weiß, dass sie nicht so denken oder dass Teile von ihnen, der Leute, die im Landtag sitzen, nicht so denken, wieder Geschichten aus einem anderen Parlament vorzuhalten, die sie gar nicht selber gesagt haben. Also da mischte sich auch so viel Entsetzen über die AfD generell. Was mich halt so ein bisschen geärgert hat, war, eigentlich war der Gedanke der Debatte einfach der abzurüsten. Und statt danach die Reden anzufangen mit einem Halbsatz, der einfach nur sagt, wir könnten jetzt viel über die AfD-Rede reden, tun wir aber nicht, weil wir wollen heute einfach mal abrüsten und einfach seinen Text weiterzumachen. Das hätte ich mir gewünscht vom Landtag.
Du hast vorhin über Vibes gesprochen, Thomas, und du hast jetzt auch einen Hinweis gegeben, Daniela, dieses Abrüsten ist sehr wichtig. Jetzt mal an die generelle Frage. Lassen wir mal alle Parteien weg. Inwieweit kann eine Parlamentsdebatte, kann der Umgang im Parlament miteinander, dazu gehört auch Entgegnung, Reaktion auf gewisse Reden, inwieweit kann das eine gesellschaftliche Debatte verändern oder wie wir miteinander reden? Ist das überhaupt relevant? Überbewerten wir das? Oder ist das schon wichtig, dass Parlamente auch einen Ton vorgeben? Was meint ihr?
Also ich finde ganz unbedingt, dass Parlamente einen Ton vorgeben und dass sie mit Besonnenheit auf bestimmte Dinge reagieren können und dass das dann den gesellschaftlichen Diskurs schon auch mit beeinflusst. Wir haben andere Faktoren, die inzwischen so eine gesellschaftliche Tonlage sehr stark beeinflussen, wie das, was in den sozialen Medien besprochen wird. Aber ich finde, Parlamente sind absolut in der Pflicht, wenn es um verbale Disziplin geht.
Ja, weniger vielleicht, weil alle Leute vor dem Fernseher sitzen und sich die Debatten anhören, weil das stimmt natürlich nicht, oder im Internet anschauen. Aber die Stimmung macht was, die Wortwahl macht was. Und es sind die O-Töne, die wir aus diesen Debatten ziehen, die die breite Öffentlichkeit erreichen. Und zugespitzte Äußerungen im Parlament sorgen für entsprechende O-Töne und besonnene Äußerungen im Parlament sorgen für besonnene O-Töne. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei der Frage, wie aus einer Landtagsdebatte, die weitgehend ohne Publikum stattfindet, selbstverständlich ein großer Einfluss auf die Leute stattfinden kann.
Aber meine Frage, was wollen wir denn machen? Also wir erleben das ja, die AfD, jetzt nicht im nordrhein-westfälischen Landtag, aber ich habe vorhin Beispiele genannt, gibt sich in gewissen Parlamenten überhaupt keine Mühe, irgendeinen demokratischen Grundsound zu entwickeln. Wenn es sein muss, haut die Partei drauf.
Kannst du mal definieren, was du mit demokratischem Grundsound?
Siehst du, da sind wir schon beim Problem.
Nein,
lass mal das demokratisch weg, machen wir es mal anders, irgendeinen respektvollen Grundsound reinzubringen. Ich glaube, dann wird es ein bisschen
respektvoll
einfach.
Respektvoll mit den Leuten
respektvoll, umzugehen. Respektvoll, wenn es ins Menschenverachtende geht, verlassen wir den Boden der Demokratie. So zum Beispiel, wir werden sie vernichten oder jagen. Das sind dann so Vokabeln, die da häufig mal fallen.
Nicht nur der Boden der Demokratie, sondern auch der Boden der Gesetze. Da kann man sie ja kriegen.
Genau, so, aber gut, bei Abgeordneten, wenn die Immunität, solange die Immunität haben, schwierig. Aber jetzt mal, es werden schärfere Debatten wieder geführt, auch in Teilen durch die AfD. Das ist in Teilen ein positiver Effekt, weil wir uns ja alle gewünscht haben, dass Debatten in Plenarsitzungen wieder kerniger werden, wieder öffentlichkeitswirksamer. Andererseits gibt es immer so eine Ebene, die übertreten wird. Und es gibt da immer so verschiedene Konzepte. Zum Beispiel ein Konzept möchte ich mal vorstellen, was aus den USA rübergekommen ist, aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2016. Da hat eine nicht ganz unbekannte Frau das hier gesagt.
When they go low, we go high.
Das war Michelle Obama, die hat gesagt, wenn die anfangen, uns zu beleidigen, zu beschimpfen, meinte damit das Trump-Lager, dann bleiben wir sachlich, dann bleiben wir cool, dann bleiben wir oben im Niveau. Das hat dann eine nicht ganz unbekannte Frau auch aufgegriffen.
When I hear something like that, I am reminded of what my friend Michelle Obama advised us all. When they go low, you go high.
So, das war also vorgeblich das Prinzip von Hillary Clinton, die wir gerade gehört haben, um gegen Donald Trump zu gewinnen. Wir kennen das Ergebnis. Was macht man jetzt? Also, wie schaffen wir es irgendwie, das Niveau sinkt ja nicht nur durch die AfD. Das heißt ja, Daniela, du hast es ja beschrieben, es sinkt ja auch durch die anderen. Die anderen gehen ja auch drauf ein. Was macht man?
Tja, also erstens, ich finde die Töne, die du gerade gespielt hast, ganz spannend, weil es zu sagen reicht ja nicht, sondern du musst es auch durchhalten. Und wir könnten jetzt lange über den US-Wahlkampf und schmutzige Tricks hinter den Kulissen und Unterlagen, die dann doch von beiden Seiten natürlich gespielt werden.
Das stimmt schon, Hillary Clinton hat das also nicht unbedingt eingehalten.
Go low ist, glaube ich, da das eher ist üblich.
Ein hehres moralisches Prinzip oder ein großer Anspruch, dem man im Alltag erstmal genügen muss. Also ich finde, dass wir als Berichterstatter auch gefordert sind. Und ich habe mir nach dieser Erfahrung vorgenommen,
cool an die Sache angehen?
Ja, jedenfalls erstmal durchatmen, mit ein paar Kollegen reden und dann überlegen, was genau machen wir denn jetzt? Wo setzen wir da den Ton? Also ich sehe uns da auch in der Pflicht und ich beobachte auch an vielen Stellen, dass so die Tatsache, dass sich jemand empört, sehr schnell reicht, dass eine Geschichte zu einer besseren Geschichte wird. Und ich finde, wir sollten mit dieser Empörung feiner dosiert umgehen.
Ich finde, es ist ja nicht so leicht. Es ist ja für uns alle nicht so leicht. Wir sind alle manchmal entsetzt über Dinge und wir regen uns auf und wir sind auch Privatpersonen und haben auch Meinungen. Ich habe mir irgendwann auch, es geht in die ähnliche Richtung, angewöhnt, einfach ein bisschen Distanz zu mir selbst auch aufzubauen und einfach
das ist das, was ich meine.
Zuzuhören und zu gucken, klingt das nur schlimm? Ist es schlimm? Vielleicht, wir reden ja auch immer ganz furchtbar viel über, wir haben Hetze und Hate Speech. Worüber reden wir da eigentlich? Reden wir jetzt über die Fälle, wo Sachen strafbar sind, wo Sachen menschenverachtend sind? Oder reicht schon eine böse Kritik an jemandem, die mir vielleicht nicht gefällt, aber die völlig in Ordnung ist, weil eine Kritik kann einfach auch unsachlich sein und trotzdem in Ordnung beispielsweise, solange sie nicht verletzend oder menschenverachtend oder justiziabel ist. Und ich glaube, wir müssen auch aufhören, über manche Stöckchen zu springen.
Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, Hate Speech kann man schon ganz gut erkennen, wenn es halt darum geht, bestimmte Gruppen auszugrenzen. Wenn es wie im Falle von Lübcke darum geht, denen sozusagen regelrecht verbal ins Visier zu nehmen. Das ist ja das, was geschehen ist.
Auch das, teilweise unbemerkt von Behörden, das ist ja das Dramatische.
Ja, und inzwischen ist es ja so, seitdem es dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt, haben ja Twitter, Facebook Meldemöglichkeiten eingebaut. Also da sind nicht nur wir als Journalisten, sondern da sind alle, die in sozialen Medien unterwegs sind, gefragt, solche Sachen zu melden. Und wenn sie tatsächlich gegen Gesetze ganz offensichtlich verstoßen und Aufrufe zu Gewalt, Aufrufe zu Mord, das ist natürlich ein Gesetzesverstoß, das geht nicht. Und sowas muss Facebook und sowas muss Twitter auch innerhalb von 24 Stunden entfernen, sonst machen sie sich selber strafbar.
Ich find das ja auch richtig so. Ich kann mich nur erinnern, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit gab es bei uns bei WDR5, bei den Kollegen im Morgenecho ein Interview mit einem Vertreter vom Cybercrime-Zentrum hier in Düsseldorf beim LKA. Die sich mit genau solchen Fragen befassen. Und der sagte, natürlich gibt es Dinge, die sind justiziabel und die sind ganz schlimm und die müssen wir verfolgen und da machen wir ganz viel dagegen. Ich merkte aber in diesem Gespräch immer wieder, dass man das gerne auch vermischt, also dass auch von Seiten von uns Journalisten, aber nicht nur Journalisten, auch von vielen engagierten Menschen da draußen schon ein schlechtes oder ein böses Wort gegen jemanden gleich als Hate Speech eingestuft wird. Das wird dann im Übrigen auch bei Twitter gemeldet, was dazu führt, dass Twitter wahrscheinlich Berge von Meldungen hat von Leuten, im Übrigen auch von allen Seiten. Also wie viele Leute aus dem linken Lager sich darüber beschweren, dass sie von Twitter Sachen von ihnen geblockt werden, dass ihre Accounts gesperrt werden bei Twitter oder Facebook. Ich will sagen, das scheint in alle Richtungen zu laufen. Das zeigt, finde ich, so ein bisschen, dass wir auch verlernt haben, die Grenze zu erkennen und Sachen auch mal auszuhalten. Und da meine ich nicht justiziable Sachen, ich meine nicht menschenverachtende Sachen, ich meine manchmal auch einfach nur Kritik, andere Meinungen.
So, und zum Schluss dieser Sendung, weil ihr jetzt so schön darüber redet, wie die ganze Zeit geht mir ein alter Kollege, der vor kurzem in Rente gegangen ist, durch den Kopf.
Du möchtest Leo zitieren?
Ich möchte Leo Flamm zitieren. Die Hörer dieses Podcasts, zumindest die ihn schon häufiger gehört haben, kennen ihn. Da gibt es auch einen langen Podcast mit ihm zu seinem Abschied. Die ihn nicht kennen, unbedingt nachhören, was Leo hier im Podcast gemacht hat. Ein kluger Kollege. Und er hat mir immer gesagt, genau in solchen Fällen, die ihr gerade diskutiert habt, Christoph, es geht um Empörungsökonomie. Geht mit eurer Empörung ruhig und vernünftig um, sonst wird das Leben ziemlich unangenehm. Hat er mir immer als Wegbegleiter, wenn ich, so wie du, in sein Büro stürmte und sagte, hast du das gesehen, dann kam immer erstmal deine Empörungsökonomie, müssen wir überprüfen. Das nehme ich mal mit, was ihr da heute gesagt habt. Wenn Sie das mit uns diskutieren wollen, dann können Sie das übrigens bald. Wir haben einen Landtagsblog, den gibt es schon länger, und da werden Sie jetzt auch den Podcast finden künftig, zusätzlich zu dem, wo er sonst überall ist, also in Podcatchern, bei uns auf WDR.de. Und da gibt es eine Kommentarfunktion, da können Sie fleißig mitkommentieren. Einfach Landtagsblog bei Google eingeben oder im WDR-Angebot und dann finden Sie den. Ansonsten schreiben Sie uns Kritik, Anregungen und Feedback gerne auch per Mail an reinblick@wdr.de. Und ich sage danke an Daniela Junghans.
Ja, wie immer gerne.
Und Thomas Wäscher.
Auch immer gern.
Und wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Christoph Ulrich. Das war der Reinblick, der Landespolitische Podcast des Westdeutschen Rundfunks. Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie uns nächste Woche wieder.
WDR Reinblick. Mehr Landespolitik im Netz unter landespolitik.wdr.de.